SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Seit 20 Jahren ist Christoph Reuter regelmäßig im Ausland und berichtet von dort als Reporter. Heute ist er zu Gast in SWR 1 Leute. Zu Hause, gibt es sowas für Sie?
Das war lange Beirut, da war ich als Korrespondent und das habe ich jetzt aber aufgegeben. Und im Moment nicht so richtig, weil durch Ukraine bin ich oder durch den Krieg bin ich sehr viel dort, versuche immer noch viel Zeit in Afghanistan zu verbringen, fahre auch weiterhin gen Irak. Insofern ist Deutschland eher so Basislager.
So eine Zwischenstation. Sie haben immer eine Tasche in der Hand? Gefühlt?
Gefühlt, ja.
Wohin hat Sie der Job, Sie haben es gerade schon angerissen, im Afghanistan, Ukraine, Irak, wo hat der Job oder auch Ihr Interesse Sie schon überall hingebracht?
Na, im Wesentlichen in den Nahen Osten, weil dafür war ich ja Korrespondent, aber dass ich zum Beispiel in Syrien von 2011 bis 2015 ungefähr die Hälfte der Zeit verbracht habe, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Also ich kenne, glaube ich, mehr Dörfer in Syrien, weil wir halt immer Umwege nehmen mussten, um uns da irgendwo durchzuschlagen, als vergleichsweise in Deutschland.
Sie sind bevorzugt, wenn man sich so Ihre Vita anschaut, in Regionen unterwegs, wo ich sage, da läuft alles andere als harmonisches immer ab. Kriegs- oder Krisenregionen dann auch gerne genannt. Was ist da der Reiz für Sie daran? Sie haben sie eben schon auch angerissen, Sie sind auch schon davor dort gewesen gerne.
Ja, und ich glaube es, also ich fahre nicht, bis auf die Ukraine, das war nun ein etwas Neues, ich fahre nicht irgendwo hin, weil es dort kracht, sondern mich haben immer Länder interessiert. Ich war 1990 zum ersten Mal in Bagdad im Irak, 88 in Syrien, 2002 in Afghanistan. Und ich fand, oder mein Eindruck war, ich kenne die Länder, ich habe über die berichtet, ich habe zum Teil da gelebt, wie in Kabul 3 Jahre lang. Und dann wurden die Länder unfriedlicher und ich bin weiterhin gefahren, gar nicht so sehr, weil es ein Reiz war, sondern weil ich merkte, es funktioniert und ich kann Krieg ertragen oder Gefechte in der Nähe oder, ohne dass es mich so traumatisiert wie viele Kollegen. Und dann war einfach klar, okay, wer fährt hin? Ich fahre wieder hin, weil ich es kenne und weil nichts schiefgegangen ist.
Das ist aber schon eine besondere Gabe?
Ja, das ist
das aber... Das zu ertragen?
Das ist Typsache. Das ist nichts, glaube ich, was man trainieren kann. Ich hatte in über ein Jahr 3 Fotografen in Syrien, die alle danach das nicht nochmal gemacht haben. Oder der eine ging in therapeutische Behandlung. Der andere sagte, nie wieder mit dir. Und es ist einfach unterschiedlich von Mensch zu Mensch, wie man mit, damit, dass jemand stirbt, den wir auf der Ladefläche des Autos transportieren oder dass eine Panzergranate in der Nähe einschlägt oder, wie man, wie einen das mitnimmt. Und wenn man merkt, es war jetzt nicht schön, aber ich habe keine Albträume, keine Flashbacks und ich kann weiterarbeiten, ist das eine Gabe. So wie andere Menschen Musik machen können oder wunderbar malen, kann es auch eine Gabe sein, Dinge zu ertragen und nicht zynisch zu werden, sondern zu beobachten weiter, was passiert und zu versuchen rauszukriegen, was ist da eigentlich los.
Aber wenn Menschen in Ihrem Team anders sind als Sie, also vom Typ her anders sind wie die Fotografen, dann haben Sie durchaus Verständnis dafür.
Ja, habe ich, aber es ist natürlich ein Problem. Wir sind mitten in Syrien und er sagt, wir können nicht weiterfahren, wir können nicht weiterfahren. Ich sage, ja, aber du kannst auch nicht zurück, weil du kannst die Sprache nicht, wir können dich nicht alleine zurückschicken. Wir haben 3 Wochen gebraucht für diese 350 Kilometer. Dann musste der halt im Keller eingelagert werden, bis wir fertig waren für 2 Tage. Jetzt in den Teams funktioniert es, oder da ich viel mehr Fotografen, Fotografinnen kenne, dass wir wissen, okay, wir haben das alle schon mal gemacht, wir kennen das und wir können das.
Herr Reuter, gibt es Länder, in denen Sie nie einen Reporterjob annehmen würden, weil zu harmlos, zu ruhig?
Nee, das ist nicht der Punkt. Sind die Länder irgendwie interessant? Passieren da interessante Dinge? Also wahrscheinlich fände ich auch Österreich interessant, wenn ich da länger wäre. weiß ich nicht. Also ich möchte nie wieder Innenpolitik machen müssen, weil ich fand, das war so eine künstliche Aufgeregtheit. Das fände ich unendlich langweilig.
Sie haben eben schon deutlich gemacht, Sie sind eher seltener in Deutschland. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Wann waren Sie zuletzt im Ausland und wo?
Im Ende Januar bis Ende Februar in Bachmut, im Donbass in der Ukraine.
Und was kannten Sie vor Kriegsausbruch von der Ukraine?
Fast nichts, weil immer wenn in der Ukraine irgendwas Spannendes passierte, die Maidan-Demonstration, der Einmarsch in der Krim 2014, da marschierte der Islamische Staat auch gerade in Mosul ein, oder 2003 war Krieg im Irak. Das heißt, ich habe es nie geschafft, beruflich in die Ukraine zu fahren, war auch nie privat da. Insofern war das wirklich der erste Fall, wo ein Krieg ausbrach, wo es wichtig war, dass mehrere Teams möglichst dahin fahren. Und ich konnte nur sagen, wir brauchen ein Auto, wir brauchen Benzin, vor allen Dingen brauche ich einen Übersetzer, eine Übersetzerin. Wir brauchen ein ganzes Team, weil ich habe keine Ahnung von dem Land. Ich habe Ahnung von Gefechtssituationen, von Krieg, aber nicht von der Ukraine.
Das finde ich so beachtlich, weil Sie sagen eigentlich, oder so eine persönliche Vorgabe ist, ich fahre dahin, wo ich mich auskenne. Das war mit der Ukraine dann nicht der Fall.
Nee, das hat's geschreddert.
Ganz genau. Hätten Sie den Auftrag auch oder die Anfrage auch ablehnen können?
Das hätte ich machen können. Es ging auch über 1-2 Tage hin und her, weil ich Hamburg, also der Redaktion, sagte, ja, aber wenn ich fahre, dann muss mich irgendjemand an der Grenze abholen oder wir müssen rüberfahren mit Leuten, die sich halbwegs auskennen. Der einzige freie Mitarbeiter Fixer, den das Haus noch hatte, der saß in Kiew und hatte kein Auto und sagt, wir müssen die Straßenbahn nehmen, aber ich verlasse mein Haus sowieso nicht mehr, seit der Krieg angefangen hat. Ich telefoniere nur noch. Und dann war es eine freie Fotografin, mit der ich in Afghanistan zu tun hatte, die sagte, ja, ich habe ja noch Omas Golf mal geschenkt gekriegt, Baujahr 95, der fährt jetzt nach Kiew. Und wenn der in Kiew bleibt, dann bleibt er in Kiew. Und dann kam noch eine wunderbare ukrainische Fotografin mit, die eigentlich in Berlin lebt, Mila Teschaeva. Und so hatten wir dann innerhalb von 36 Stunden das Expeditionsfahrzeug Ukraine mit einer Frau, die nach Kiew wollte und sich sehr, sehr gut auskennt, weil sie eben auch journalistisch gearbeitet hat. Und dann haben die mich in Ostpolen eingesammelt, weil ich Ende Februar im Südjemen unterwegs war. Wir hatten ewig gewartet, ein Visum zu bekommen, waren dort und dann kam der Einmarsch und dann ging es im Wesentlichen noch darum, okay, wie komme ich jetzt von Aden nach Ostpolen? Das waren dann 5 Flugsegmente hintereinander über Kairo, Istanbul, Berlin, 4 Stunden Aufenthalt, Gepäck wechseln, Warschau nach Rzeszow. Es war ein bisschen absurd, aber ich konnte das Haus verstehen, dass die sagen, ja, aber die Leute, die sich mit Ukraine und Russland auskennen, die haben vielleicht auch mal die Schützengräben im Donbass sich angeschaut oder so. Aber ein Krieg, wo Panzertruppen vorrücken, wo man nicht weiß, wo schlägt wann welche Rakete ein, wo die Leute durchdrehen vor Angst, das ist sinnvoll, wenn das jemand macht, der solche Situationen kennt. Und dann haben die sich besser auskennen, sind zum Teil in Kiew geblieben oder wir haben eng kooperiert und unser Team ist dann nach Irpin gefahren, dann weiter auf der nächsten Reise nach Kharkiv und in den Donbass, wo wir jedes Mal eben sehr, sehr früh waren, vergleichsweise.
Wo schlägt wann eine Granate ein oder die Bombe ein? Das können Sie auch nicht wissen. Ist das ein Gespür? Sind wir da wieder bei der besonderen Gabe?
Nein.
Situationen zu erkennen?
Nein, letzten Endes kann man es natürlich nicht wissen, aber man kann schon unterscheiden oder man lernt zu unterscheiden, zum Beispiel, was ist outgoing, was ist incoming. Wenn es explodiert, kracht, ist es ein anderer Ton, wenn in einem Kilometer Entfernung die ukrainische Artillerie irgendwas
etwas abschießt
oder wenn Granaten einschlagen. Das war rund um Kiew insofern selten wichtig, nur in Irpin, in den Vororten, weil in der Stadt schlug in der Tat sehr wenig ein. Das war jetzt in Bachmut wichtig, weil dort ein Krieg stattfindet, wie man das aus dem Westen nichts Neues oder aus dem Zweiten Weltkrieg kennt. Da half, mit sehr, sehr vielen Leuten immer im Gespräch zu sein, die anzurufen. Das Telefonnetz funktionierte bis vor die Stadt. Was ist in der letzten halben Stunde passiert, zu wissen, okay, da wird heute mehr geschossen, da wird weniger geschossen. Immer zu gucken, wo parken wir das Auto, ist ein Graben in der Nähe, wie können wir uns schützen. Ganz ausschließen kann man die Gefahr nicht, aber man kann sie zumindest ein bisschen reduzieren. Und das größte Problem ist, nicht in Panik zu verfallen, wenn irgendwas passiert, sondern dann zu schauen, okay, wo bewegen wir uns jetzt hin, was machen wir, aber bleiben nicht einfach stehen oder rennen wir verrückte Hühner über die Straße.
In der Ukraine war Christoph Reuter, SWR1 Gast, Leute-Gast, das letzte Mal, zuletzt im, was hatten Sie gesagt?
Ende Januar bis Ende Februar.
Und haben für den Spiegel berichtet. Welche Begegnung haben Sie da von Ihrem letzten Besuch mitgebracht? Irgendwas, was hängen geblieben ist, wo Sie gemerkt haben, das war eine Begegnung der besonderen Art?
Vielleicht eine, also ganz viele. Wir haben über eine Woche die letzten Bestatter von Bachmut begleitet. Die sagten, ja, nee, Leute wollen doch würdig begraben werden und sind unter Lebensgefahr losgefahren in Stadtviertel, die zum Teil schon unter Beschuss lagen, um Tote, meistens Rentner, abzuholen, von denen man da gar nicht wusste. Oft sind die erfroren, sind die zum Teil verdurstet, weil die keine Kraft mehr hatten, aufzustehen, und niemand mehr da war, denen zu helfen. Die waren dann fast erleichtert, wenn es tot durch Granateinschlag war, weil die Bürokratie immer noch funktioniert und sie die Todesursachen nachweisen mussten, was man aber oft nicht konnte. Und außerdem war die Polizeiwache bombardiert und man wusste nicht, wo kriegt man jetzt die Meldezettel her, mit denen man den Totenschein bekommt vom Gesundheitsamt, das auch nicht mehr existierte. Da war nur noch eine Ärztin in einem Keller nebenan. Aber letztlich am stärksten war eine ganz kleine Begegnung. Wir hatten eine Truppe von Soldaten getroffen, die kamen gerade von der Front, vom Einsatz zurück, ließen sich bei minus 10 Grad einfach nur neben die Straße fallen, hatten mehrere Tote in ihrer Einheit gehabt in der Nacht, und mit einem waren wir in Kontakt geblieben, hatten uns dann für 2 Wochen später verabredet, und dann sagte er ab und geht nicht. Und wir dachten, oh, schade. Und dann meldete sich am nächsten Tag, entschuldigte sich sogar nochmal, humpelte auf den Parkplatz, wo wir uns trafen, und sagte, ja, er hätte leider eine Verletzung von einer Handgranate, Splitter, und deswegen hätte er gestern nicht kommen können, weil er in den Graben musste nach vorne, um 2 alte Freunde zu retten, die er seit 20 Jahren kannte, aus dem Sportverein in Kharkiv. Und die hätten es leider nicht geschafft. Und dann haben wir mit ihm geredet, ein total netter, normaler Mensch, der eigentlich Autositze herstellte in Kharkiv und Kontakte hatte nach Mönchengladbach, und sagt, ja, eigentlich normal, ne? Eigentlich dachten wir haben jetzt ein normales Leben, und jetzt bei der Infanterie wieder gelandet war und nicht wusste, ob er die nächste Woche überleben würde, und sich bei uns entschuldigte, dass er leider den Termin nicht wahrnehmen konnte, weil er um ein Haar von einer Handgranate umgebracht worden wäre.
Die Menschen, die Sie da treffen, zum Beispiel in der Ukraine dann jetzt aktuell, kommen die Ihnen kriegsmüde vor?
Gemischt. Weitaus weniger kriegsmüde, als ich es wahrscheinlich wäre, wenn ich das seit einem Jahr mitmache, weil es ist so zehrend zu merken, da stirbt jemand, und ist schon wieder Luftalarm und sollen wir jetzt in den Bunker gehen oder nicht, und dafür, dass das Hölle ist seit einem Jahr, finde ich die erstaunlich stoisch. Also das häufigste Wort, was wir gehört haben, wir meinten, ja, wie ist es jetzt so? Oh, it's normal, na, es ist normal. Aber was ist normal? Dass irgendwie das Haus gegenüber vor 3 Wochen getroffen wurde und dass man nicht weiß, wie es hier... Ja, aber das ist jetzt halt so. Und die machen weiter und geben nicht auf. Wobei es viele gibt in der Armee, worüber seltener berichtet wird, die einfach durchdrehen. Die Knalltrauma haben, die durch den Wind sind, die nur noch zittern, also wie die Kriegszitterer hier im Ersten Weltkrieg. Oder auch Einheiten, die ihren Offizieren sagen, ey, wir haben noch 3 Magazine Kalaschnikow-Munition, die Russen sind da mit Panzern und Artillerie. Wenn wir nochmal nach vorne gehen, dann nur um zu sterben. Das wollen wir nicht. Und dann gibt es Diskussionen, und meistens heißt es dann, ja gut, wenn ihr nicht sterben gehen wollt, dann werden wir euch nicht hier erschießen. Dann Ja, dann geht diese Einheit jetzt nicht in den Krieg. Auch das erlebt man, dass einfach Leute nicht mehr können.
Als lebensmüde beschreibt sich SWRs Leutegast Christoph Reuter nicht, aber als jemand, der ja lieber es selber gesehen haben möchte, wenn darüber gesprochen wird. Ist vor Ort Berichterstattung in Zeiten von Social Media weiterhin extrem wichtig?
Man könnte sagen, na gerade, weil die Verführung zur Täuschung, dass man ein Video sieht, ein Bild sieht auf Facebook und sich denkt, ah, ja, da haben wir ja alles gesehen, wissen ja alles, ist ja alles aufgenommen worden, ist umso größer, als wenn es das nicht gäbe. Und viele Dinge erfährt man erst, wenn man sich die ganze Szenerie anschaut. Zum Beispiel in der Ukraine, im deutschen Fernsehen, sehen wir immer Bilder von der Panzerhaubitze 2000, von den Gepard-Flugabwehrpanzern, weil die Kollegen das gerne filmen wollen und weil die Ukraine sagen, ja, die haben uns das gegeben, dann müssen wir denen das auch zeigen. Und dann gibt es so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung oder sich selbst bestätigendes Bild, dass man nur dieses moderne, halbwegs moderne Kriegsgerät sieht. Was man aber nicht sieht, weil nicht nachgefragt wird und weil die Ukraine das auch nicht so gerne herzeigen, sind die Schützengräben, die Leute, die da mit uralt Geschützen aus den 60er Jahren stehen, die Handgranaten werfen, die einfach einen furchtbaren Alltag, einen furchtbaren Krieg erleben, was für weite Teile dieser 1100 Kilometer langen Frontlinie gilt. Und das erfährt man aber erst, wenn man wirklich lange bleibt und überall hinschaut, um zu wissen, was passiert da eigentlich wirklich.
Aber auch wir Journalisten sind ja nicht frei von Fehlern. Der Fall Relotius macht es dann deutlich, dass da dann schon mal die Unwahrheit erzählt wurde. Das ist ja dann auch immer noch so ein Ding, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Was ist fake? Ist das fake?
Ja, aber Relotius war nun das absolute Extrem. Der ist ja, was niemand im Haus verstanden hat, der ist ja nicht mal dahin gefahren zum Teil, wo er hinfahren konnte. Der hatte ein Ticket bezahlt vom Spiegel in die Südsee und ist nicht mal hingefahren, sondern in Los Angeles aus dem Flugzeug gestiegen. Das ist nun die wirklich wahnsinnigste Form der Fälschung und tragisch genug, dass es keiner gemerkt hat früher. Aber es gibt ja auch Verschiebungen des Bildes, wenn man nur auf eine Sache guckt oder sich verlassen muss auf vielleicht, das haben wir in Syrien ganz oft gemerkt, auf gefälschte Bilder, dass irgendwelche Bilder da eingestellt werden, die stammen von Dreharbeiten oder die stammen aus einem anderen Krieg. Die stammen zum Teil aus dem Ukraine-Krieg, wo man sich wunderte, okay, das ist ein Gefecht in der Wüste. Woher kommen da die ganzen Bäume und die Autos mit russischer Beschriftung? Da funktioniert das nur, wenn man ganz altmodisch hinfährt und dann auch eine Weile dort ist und Kontakte hat zu Leuten aus der Gegend.
Ist Vertrauen ganz wichtig in Ihrem Job? Alleine, Sie haben ja schon die Arbeit in Ihrem Team angesprochen, dass man da einander vertrauen muss.
Das Vertrauen ist für das Interne wichtig, dass ich weiß, wie verhält sich meine Fotografin, mein Fahrer oder für die, wie verhält sich mein Texter, wenn irgendwas passiert, wenn hinter uns eine Granate einschlägt. Das hatten wir in der Ukraine und vor uns Soldaten. Und es waren die Soldaten, die in Panik gerieten und auf einmal Schritttempo fuhren, wo wir dachten, nein, scheiße, ihr müsst Gas geben, wir müssen hier wegkommen. Da ist das Vertrauen wichtig im inneren Bereich für die Informationen, die wir veröffentlichen. Ist Vertrauen eine zweischneidige Sache, weil was habe ich davon, wenn ich jemandem vertraue und der belügt mich? Da funktioniert es eher so, wir stellen ganz stupende dasselbe Set an Fragen der ersten Person, der zweiten Person, der dritten Person, der vierten Person, der fünften Person. Wir haben die Geschichte über das Militär, über den Krieg in Bachmut erst nach 3 Wochen geschrieben, als wir mit, ich weiß nicht, 8, 9 verschiedenen Einheiten geredet hatten, bei den Drohnenleuten waren, bei den Artilleristen waren, Leute zufällig getroffen hatten, mit Offizieren ganz offiziell unterwegs gewesen waren. Und erst dann haben wir uns getraut zu sagen, okay, jetzt wissen wir, glaube ich, was hier passiert, weil wenn wir dieselbe Geschichte von 6, 7 unterschiedlichen Leuten gehört haben, dann gehen wir davon aus, die haben das zumindest wirklich so erlebt und das ist jetzt nicht eine einsame Lüge, die uns präsentiert wird.
Wir waren glücklich hier. Das ist der Titel des aktuellen Buches von SWR1 Leutegast Christoph Reuter. Es dreht sich um Afghanistan. Wo kommt das Zitat her?
Aus einer Frachtmaschine. Das ist tatsächlich ein Zitat aus dem Buch eines Afghanen, weil ich war nach dem Sieg der Taliban mit einer Evakuierungsmission, einer privaten, nach Kabul gekommen zum Flughafen, wurde dann aber von den Amerikanern wieder abgeschoben aus Kabul, durfte auch nicht in die Stadt, sondern drei Männer mit Gewehren standen und sagten, leisten Sie keinen Widerstand, folgen Sie uns bitte zur nächsten Maschine und Sie werden sofort wieder ausgeflogen. Und dann war das aber ein großes Glück, weil ich fand mich mit 500 fliehenden Afghanen wieder. Und dann stiegen wir in so eine riesige amerikanische Frachtmaschine, wo alle auf der Ladefläche saßen, eingeklemmt und wo ich dann 4 Stunden auf dem Flug nach Katar halt die Gelegenheit hatte, mir all die Lebensgeschichten der Menschen rund um mich herum anzuhören, die gerade ihr altes Leben beendet, abgeschlossen hatten. Und einer sagte, ja, wir waren glücklich da, wir mochten das Leben in Kabul. Und das war schwierig und alles, aber trotzdem war das Heimat und erzählte von den Apfelbäumen im Garten und von der Hollywood-Schaukel, die sie da stehen hatten und sagte diesen einen Satz, wir waren glücklich hier. Und ich wollte gern mit einem Zitat eines Afghanen oder einer Afghanin einsteigen oder also als Titel haben, damit man nicht immer diesen Blick von außen hat, oh, die afghanische, das Drama, das Ende, die Misere, ist alles blöd. Das hat so was Arrogantes, finde ich, sondern ich fand das spannender, lass die Leute doch selbst erzählen.
2002 waren Sie das erste Mal in Afghanistan, habe ich das richtig im Kopf?
Ja.
Oder?
Ja? Ja.
Also über 20 Jahre schon. Was bedeutet Ihnen das Land?
Ja, das ist ein Land, das wirklich anders ist als alle anderen Länder, die ich bereist habe. Und das sind relativ viele, ich glaube um die 80. Das ist einerseits extrem unwirtlich und man hat viele Menschen, die sind unfreundlich, harsch, bedrohen einen, belügen einen, aber so extrem wie die Landschaft ist, diese rauen Felsgebirge, wo nichts wächst, endloser Staub in den Wüsten und dann wieder so smaragdgrüne Täler und Zedernwälder, so unterschiedlich sind auch die Leute. Und ich habe über die 2 Jahrzehnte Freundschaften geschlossen, bin immer noch in Kontakt mit Menschen, die ich irgendwann mal kennengelernt habe und war immer wieder fasziniert, wie, wenn man einmal ins Herz geschlossen wurde, wie hilfsbereit Menschen sind, wie völlig selbstverständlich sie unglaubliche Mühen und manchmal Gefahren auf sich genommen haben, um mir zu helfen, um mich aus gefährlichen Situationen rauszuholen. Und ja, wirklich so extrem, wie die Landschaft ist, wo man das Gefühl hat, man sieht historische Bilder und ob das vor 100 Jahren war oder gestern, auf den Dörfern sieht es nicht anders aus. So extrem unterschiedlich sind auch die Menschen.
Gibt es den einen Geruch, den einen Geschmack, den Sie mit Afghanistan verbinden?
Ja, nicht wirklich. Also ich würde natürlich immer gerne sagen, weil es so wichtig ist, der Rosengeruch. Also Afghanen lieben Blumen. Wo immer es geht, wird ein Garten mit Blumen und bevorzugt mit Rosen angepflanzt. Und manchmal in Kabul hatte man das auch, wenn die Dämmerung kommt und die Luft feuchter ist, dass man Rosen riecht aus einem Garten, der vielleicht 20 Meter oder hinter einer Mauer liegt, weiter weg ist. Aber wenn man ehrlich ist, dann müsste man sagen, der Geruch, den man mit Kabul eher verbindet, sind die offenen Abwasserkanäle, weil es gibt immer noch keine Kanalisation in der Stadt, sondern wie hier vor Jahrhunderten kleine Kanäle entlang der Straße. Das heißt, es ist die Mischung aus Rosen und Verwesung.
Vor 2 Jahren haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Westliche Helfer, Soldaten und auch jede Menge Journalisten verließen schlagartig, etwas überstürzt das Land. Christoph Reuter, Sie nicht. Warum?
Na, ich kam wieder rein, weil ich war 7 Wochen da gewesen und dann im Juli gefahren und wollte dann sofort wieder rein, weil einige Kollegen, ein Kanadier, eine Amerikanerin, waren einfach in der Stadt geblieben und ihre Erfahrungen sagten, die Taliban haben nichts gegen westliche Journalisten, die wollen, dass wir bleiben. Die wollen uns benutzen als Zeugen, dass sie eben nicht so blutrünstig und brutal sind wie vor 25 Jahren. Und dann haben wir alles dran gesetzt, wieder ins Land reinzukommen.
Dann ist aber auch mal so die Gefahr, dass man sich so ein bisschen instrumentalisieren lässt?
Naja, was wir schreiben, was wir berichten, ist ja dann unsere Sache.
Die Texte werden nicht abgenommen von der Taliban.
Nein, nein, nein. Und mir war es einfach wichtig, wir wollen sehen, was passiert. Und der erste Versuch, 25., 26. August, endete nach 18 Stunden, dass ich wieder rausgeschmissen wurde von den Amerikanern, noch am Flughafen. Und dann sind wir über Usbekistan auf dem Landweg wieder eingereist. Und dann war es in der Tat ein komisches, flaues Gefühl. Wir waren die Letzten, die noch im letzten Abendlicht über die Grenze gelassen wurden. Und da war die Brücke der Freundschaft, wie die Sowjets sie genannt hatten, als sie gebaut hatten in den 80ern, über die kurioserweise die Rote Armee 89 abgezogen war. Und wir fuhren jetzt in so einem Kleinbus über die Brücke und wir wussten, okay, die Taliban, die für 19 Jahre lang für uns standen, entweder man wird entführt oder beschossen, mhm, oder zumindest sind es mühsame Termine, wo man nie weiß, geht das alles gut aus. Wir haben die auch vorher mal getroffen. Jetzt stehen die da und alles liegt in deren Macht und deren Hand. Und dann sahen wir die Ersten und die haben uns schmachtend angegrinst, als ob wir die erwarteten Gäste einer frivolen Party wären. Es war komplett absurd und dann fragten die in der Zollstation, dürfen wir ihr Gepäck tragen?
Aha.
Und 3 Tage später haben wir Taliban getroffen, die sagten, die standen mit entsicherten M16-Gewehren vor uns und wollten uns am liebsten erschießen, wenn der Kommandeur sie nicht zurückgehalten hätte. Da waren wir im Panjshir-Tal, wo die letzten Kämpfe waren, und die Taliban hatten verkündet, wir haben gesiegt. Und wir dachten uns, gucken wir uns das doch mal an. Damit hatten sie aber nicht gerechnet, weil sie hatten noch gar nicht gesiegt. Und dann kamen wir dahin und dachten, da sind wahrscheinlich auch wieder die freundlich schmachtend Lächelnden und wir können Fotos machen und filmen. Die waren aber von einer Elite-Einheit, hatten die letzten Tage nur gekämpft und wirkten, als ob sie kein Problem damit hätten, auch 3 Journalisten umzubringen. Und dann hatten wir innerhalb von 3 Tagen so die ganze Bandbreite der neuen Taliban von, dürfen wir ihr Gepäck tragen, zu, wenn ihr irgendwas von diesen Fotos veröffentlicht, werden wir euch töten.
Die Situation vor 2 Jahren, als die Taliban das Sagen hatten, haben sie aber halt auch genutzt, um in entlegene Dörfer vorzustoßen, wo sie jahrzehntelang eben nicht hin konnten.
Genau, weil es auf einmal ging. Weil was viele nicht mitgekriegt haben, die immer nur noch Kabul flogen, Afghanistan, was wir bereisen konnten, bestand Jahr um Jahr aus einem immer kleiner werdenden Land, weil Taliban und andere Gruppen übernahmen weite Landstriche, griffen die Straßen an. Erst war es nachts unsicher, dann war es auch tagsüber zu gefährlich. Und als ich im Frühsommer 21 zum letzten Mal in Afghanistan war, konnten wir im Süden bis an die Stadtgrenze, im Westen bis an den Lunapark, bis an das Riesenrad an einem See und auf der anderen Seite des Sees saßen schon die Taliban. Und nach Norden konnte man noch 2 Stunden fahren, nach Osten, und ansonsten musste man fliegen im Land. Wenn man nach Kandahar, nach Mazar, nach Herat wollte, musste man das mit Inlandsflügen machen. Das war's. Mehr konnte man nicht sehen. Und dann kamen die Taliban und übernahmen das ganze Land und auf einmal konnte man das ganze Land wieder bereisen. Und für mich, der ich ja nun früh schon versucht hatte, so viel wie möglich unterwegs zu sein, war das, als ob man ein Ticket nach Atlantis bekommt. Man kann in all die Orte, die man nur noch aus Erzählungen kennt oder von körnigen Videos, die irgendwelche amerikanischen Spezialeinheiten 2008 aufgenommen haben, jetzt kann man da überall einfach hinfahren. Und wir haben in wechselnden Teams im Prinzip ab dem 1. September 2021 bis zum letzten Juni uns so wenig wie möglich in Kabul aufgehalten, sondern sind durchs ganze Land gefahren, so viel wir nur konnten.
Afghanistan ist eine Art Nordkorea mit Bart und Höflichkeitsanspruch.
aber ohne Plan. Das sagt SWRs Leute-Gast Christoph Reuter über Afghanistan. Das klingt jetzt nicht durchweg gut, aber auch nicht schlecht. Was steckt hinter der Aussage?
Die Erfahrung, als wir wieder reingegangen sind ab September 2021, dass die Taliban-Herrschaft in diesem Land, was ja vorher schon ziemlich anarchisch war, wo es Warlords gab, die gemacht haben, was sie wollen, die offiziell mit der Regierung verbandelt waren, aber dann doch ihre eigenen Geschäfte gemacht haben, dass die Regierung hochgradig korrupt war, dass nichts funktionierte, dass die Taliban besessen sind davon, jede Kapillare, jede Faser dieses Landes zu kontrollieren. Das sind nicht immer die Hellsten, die uns angehalten oder in unser Hotelzimmer gekommen sind, aber wie ein Bartenwal beim Grillfischen einfach so oft jeden kontrollieren, dass niemand komplett sich dem entziehen kann und sie es damit schaffen, was eine Errungenschaft ist, die man nicht unterschätzen sollte, dass das Land ruhig und bis auf Terroranschläge, für die sie nichts können, friedlich bleibt, dass man, und wir haben das ausprobiert, wirklich bis in den letzten Winkel des Landes fahren kann, wo früher Al-Qaida oder der Islamische Staat oder eben die Taliban saßen, die unbereisbar waren und dass es dort friedlich ist. Also es wurde zu Recht ja beklagt, die Taliban haben den Schulbesuch für Mädchen verboten. Was aber kaum jemand bemerkt hat, ist, dass der Grundschulbesuch von Mädchen im ersten Schuljahr ihrer Herrschaft bis Anfang 22 von 44 auf 54% gestiegen ist. Nicht, weil die Taliban das gut finden, sondern weil einfach kein Krieg mehr war. Weil die Eltern sagten,
du kannst wieder gehen.
Du kannst gehen, ja, du hast zumindest nicht das Risiko, dass irgendwelche Irren dich aus Versehen erschießen. Oder eine Bombe hochgeht, die eigentlich für ein Patrouillenfahrzeug der afghanischen Armee gedacht war, aber es gab es ja oft genug, dass ein Zivilisten umkam. Jetzt ist zumindest Ruhe. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen sollte, weil das ist der Anfang davon, dass es irgendwie besser werden kann. Nur ist das Tragische, dass die Taliban zwar gesiegt haben, aber davon ausgingen, dass diese Milliardenzahlungen des Auslands irgendwie weitergehen, dass sie alle Ungläubigen vertreiben, aber die Ungläubigen weiter alles bezahlen, wie sie das in Karzais und Ranis Zeiten getan haben, die letzten Präsidenten, und uns immer völlig verständnislos angeschaut haben, wenn wir ihnen erzählt haben, naja, aber die werden nicht mehr zahlen, das ist vorbei. Und weil sie dachten, ja, aber das war doch immer so, dass die alles bezahlen.
Das gehört doch dazu.
Ja.
Sie haben die Entwicklung des Landes in den vergangenen beiden Jahrzehnten beobachtet. Wie gut lagen Sie da so mit Ihren Prognosen, was Afghanistan angeht? Haben Sie da alles so kommen sehen, wie es kam?
Nicht, dass es so schnell gehen würde, aber das Endergebnis, ja. Und dafür habe ich mir ewig Kritik und Schelte von dem Sprecher des Verteidigungsministeriums, vom Auswärtigen Amt und von allen eingehandelt. Du siehst das viel zu negativ. Und wir haben doch so tolle Projekte und Ansätze. Und wir trainieren die afghanische Armee und wir stecken hier Milliarden rein. Und mein Eindruck war, ja, aber ihr wollt etwas aufbauen, ohne zu wissen, wie das überhaupt funktionieren soll. Und es wurden mit Karzais Regierung, es wurden Regierungen an die Macht gebracht, die niemals aus eigener Kraft an die Macht gekommen wären und die auch überhaupt kein Interesse hatten und gar nicht fähig waren, dieses Land wirklich zu regieren, sondern die auf dem Silbertablett in den Präsidentenpalast gesetzt wurden und danach im Wesentlichen damit beschäftigt waren, alles zu plündern. Und wenn man politische Organisationen betrachten würde wie chemische Elementenklasse, dann müsste man einfach sagen, die Taliban waren das härtere Element. Sie wussten, was sie wollen und sie waren bereit, dafür zu kämpfen und zu sterben. Ob wir das Ziel gutheißen, ist gar nicht der Punkt, sondern im nüchternen Vergleich, die waren bereit, Opfer dafür zu bringen, die waren loyal, die waren weit weniger korrupt, die haben zusammengehalten, die tun das weitgehend heute noch, während die Mächtigen und die Regierenden weder willens noch imstande waren, dieses Land und seine nun 40 Millionen Einwohner vernünftig zu regieren.
Kurz und knapp, welche Zukunft sehen Sie für Afghanistan?
Im Moment geht es stillschweigend zugrunde. Und das Tragische ist, dass die Taliban den Frieden bewahrt haben, die Ruhe bewahrt haben, macht es umso leichter, das Land zu vergessen. Weil man muss sich ja nicht mit einem Land beschäftigen. Das muss man nur durchfüttern. Das World Food Program in der Tat, der UN, das Welternährungsprogramm, versorgt im Moment ungefähr die Hälfte der afghanischen Bevölkerung mit Mehl, Öl, Zucker, Nahrungsmitteln, Babynahrung. Das ist auf Dauer auch nicht haltbar, aber das ist im Moment der Status quo. Man will nicht, dass Afghanistan verhungert, und ansonsten will man es ignorieren politisch, weil man will ja die Taliban nicht anerkennen, man will mit denen möglichst wenig zu tun haben. Das ist verständlich, aber glaube ich keine gute Idee, weil man überlässt es komplett den Taliban, und im Moment ist es eine voranschreitende Verelendung, ohne dass es einen sichtbaren Ausweg gäbe.
Ich beschreibe mal kurz, wie der heutige SWR1-Leute-Gast Christoph Reuter mir gegenüber sitzt. Akkurates Hemd, eine gute Hose und einen feinen Schuh. Das, also sehr gepflegt kommen Sie daher. Lassen Sie es mich so sagen. Sind Sie nicht zufrieden mit Ihrer Garderobe heute?
Doch, es ist einfach ganz... Ich dachte, Radio ist ja ohne Kamera. Ja. Also dann kann ich einfach...
Es ist nichts mehr wie früher.
Normale Hemd tragen.
Welche Klamotte bevorzugen Sie denn als Reporter, welche Garderobe in den Krisengebieten, wenn Sie da im Einsatz sind?
Das hängt komplett davon ab, ob es im Wesentlichen ein Entführungsrisiko gibt. Also ob es Gründe gibt, dass ich... unterwegs, nicht bei den Leuten, mit denen wir am Ende reden, die sollen wissen, wer ich bin, aber ob ich unterwegs unerkannt bleiben möchte. Und wenn dem so ist, dann in der Tat habe ich Ausstattung, um nicht aufzufallen.
Also, das heißt, in Afghanistan passen Sie sich der dortigen Mode an?
Ja, in Afghanistan bin ich so rumgelaufen, dass als wir mal... dann ein Bild machten mit Taliban, die wir besuchten 2006. Der damalige Chefredakteur es nicht schaffte, mich auf dem Bild zu identifizieren, wer ich denn sei. Da habe ich halt Shalwar-Kameez an, diese Pluderhosen, den langen Kittel, aber die Feinheiten, auch die richtigen Sandalen. Also diese richtigen überlappenden schwarzen Ledersandalen, wie man sie in Peshawar auf pakistanischer Seite am ehesten kauft, oder von dort kommen sie. Und dann eine Kappe, entweder Kandahari-Style mit kleinen Strasssteinchen oder nur weiß oder so ein Filz, diese Filzkappe der Pachol, um so unauffällig wie möglich auszusehen, um nicht entführt zu werden.
Wie sammeln Sie Ihre Geschichten? Klassisch mit Stift und Papier, oder haben Sie modernste Aufnahmegeräte, in die Sie sprechen?
Ja, modernste Aufnahmegeräte hätten den Nachteil, wenn man oft über einen langen Zeitraum nochmal zurückgreifen will auf Sachen, die man aufgezeichnet hat, Monate, aber manchmal auch 10, 20 Jahre zurück, dass die moderne Aufnahmetechnik dann schon nur noch Musealwert hat.
Überholt ist, ja.
Insofern bleibe ich bei dem, was ich seit jetzt 40 Jahren mache. Ich habe sehr stabile DIN A5-Kladden und schreibe das meiste ganz klassisch auf. Also wichtige Interviews, klar, die werden mitgeschnitten, aber ansonsten schreibe ich auf und bewahre diese Kladden auf, binde sie manchmal vorher, manchmal nachher in alle möglichen Materialien ein, sei es Leder, sei es das halb verbrannte Gemälde von Gaddafi, was wir in Tripoli gerettet haben aus dem Hauptquartier. Zum einen, um sie stabil zu halten, und weil es eben ja mein Handwerkszeug ist, meine manifest gewordene Erinnerung an etwas. Und dann, das ist das Gute, anders als modernste Aufnahmetechnik, kann ich zur Not auch mir die Sachen anschauen. Was habe ich eigentlich 2002, als wir in Uruzgan waren, aufgeschrieben? Oder was habe ich mal über irgendjemanden, der dann bei Al-Qaida wichtig wurde, in den 90ern schon notiert?
Das heißt aber, Sie machen anschließend aus Ihren Kladden, die dann wahrscheinlich in Ihrer Wohnung stehen, kleine Kunstwerke draus?
Ja, also manchmal auch schon vorher. Wenn es stabiles Leder ist, dann kann man die auch vorher einbinden und die 2-3 Monate dann eben in der Hand halten. Wenn es sowas Empfindliches ist, wie, weiß ich nicht, Birkenhaut oder sowas, dann sollte man das hinterher machen, weil sonst ist es zu abgeschrebbelt.
Ohne was verreisen Sie nie? Was muss immer dabei sein?
Nescafé. Nescafé in einer kleinen Plastikflasche. Also nicht flüssig, sondern das Pulver. Mhm.
Sie sind nicht überall so richtig willkommen, oder? Wie sieht es momentan mit der Türkei aus?
Nö, immer noch Türkei. Türkei haben sie mich im Transitbereich des Flughafens schon rausgezogen, also der Geheimdienst, und sagte, wir haben einen Interpol-Haftbefehl gegen sie vorliegen, und waren dann sehr pikiert, als ich meinte, das kann eigentlich nicht sein, weil das einzige Land, das auf so eine Schwachsinnsidee käme, auf eine solche Idee, wäre die türkische Regierung. Ja. Dann fand ich es sehr respektlos, aber haben mich dann nach 2 Stunden weiterfliegen lassen. Nein, in der Türkei habe ich Einreiseverbot, weil wir viel zu ausführlich über die, sagen wir mal, die Leichtigkeit berichtet haben, mit der Islamische Staat sich über die Türkei versorgen konnte damals. Iran komme ich nicht rein, Syrien komme ich nur in die Kurdengebiete. Ja, und wahrscheinlich noch ein paar Länder, wo es schwierig wäre, aber... Ja, so ist das halt. Nicht alle Länder mögen das, wenn man berichtet. Und auch Afghanistan, fürchte ich, das gilt dann aber nicht nur für mich, sondern auch für andere, ist das Fenster schließt sich wieder. Es ist eine abgeschlossene Phase, dass man rein konnte als westlicher Journalist, weil jetzt kriegt fast niemand mehr eine Akkreditierung. Das heißt, die Reisen, die wir gemacht haben, die konnte man machen in diesen 1,5 Jahren. Das war's jetzt.
Passen Sie weiter auf sich auf und bringen Sie aus der Welt gerne weiter spannende Reportagen mit. Danke, Christoph Reuter, für den Besuch.
Danke auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.